Seit einigen Wochen denken wir darüber nach, dass wir eingeladen sind, mit Jesus zu gehen, mit Jesus gehen. Letzten Sonntag hat der Friedemann davon geredet, dass das Tor auf diesem Weg eng ist und der Weg zum Leben schmal ist. Und dieses Tor auf diesem Weg ist Jesus. Jesus ist diese Tür. Jesus ist der Weg zum Leben. Jesus ist der, der letztlich unsere Last, unsere Schuld, unseren Kummer trägt und wegnimmt, sodass wir den Weg gehen können. Ich möchte heute mit diesem Gedanken fortfahren, nämlich der Nachfolge Jesu. Und hier ein weiteres Wort dazu, was es bedeutet, mit ihm zu gehen. Das Wort steht in Matthäus 8, die Verse 18 bis 22. Und da Jesus viel Volks um sich sah, hieß er hinüber jenseits des Meeres fahren. Und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich hingehe und zuvor meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Ein seltsames Wort. Also hier geht es ja darum, dass Menschen nachfolgen wollen. Das ist ja unser Thema. Jesus nachfolgen. Und ich habe mir schon überlegt, wie rede ich oder wie redet ihr mit Menschen, die ihr für diese Nachfolge gewinnen wollt? So wie man halt was anpreist, oder? Da muss man doch die Schokoladenseite muss man zeigen. Also ich bin geneigt, es so zu machen, weil ich will doch dem anderen es leicht machen, dass er ja mal da mitkommt und dass er sich damit befasst und so ein bisschen Honig, so ein bisschen süß, ihm das zu sagen. Jetzt dieses Wort Jesu schockiert mich. Also habe ich gedacht, also hier sind zwei Menschen, die mit Jesus gehen wollen und für mich reagiert Jesus schroff. Bei allem, also es ist ja interessant, wenn man so die Bibel liest, dann denkt man manchmal, ist ein wenig scharf, ist ein bisschen hart. Also geht mir oft so, dass die Bibel, dass dieses Wort so den Finger richtig in die Wunde legt. Dann sage ich mir aber, das ist Gottes Wort, das ist sein Wille an uns, das muss einen Grund haben. Auch da muss man drüber nachdenken, das muss einen Grund haben. Es gibt ja dieses Wort, dass es keine billige Nachfolge gibt. Das, was wir hier sehen, was hier passiert, das ist so, wie es bei Menschen so ist. Das kann man sagen, also man hat noch etwas Zeit, dann überlegt man sich, ich gehe zum Gesangsverein Liederkranz. Die haben eine schöne Gemeinschaft, die machen Ausflüge und das Singen, das macht doch richtig Spaß. Dann überlegt man sich, habe ich Zeit zum Liederkranz zu gehen? Und dann gehen wir zum Liederkranz und wenn es dann mal nicht klappt, dann, ja, das ist ja genauso, wie man auch gleichzeitig noch bei den Skatbrüdern ist oder ich weiß nicht wo, alles Mögliche macht. Es gibt keine billige Nachfolge. Warum ist es Jesus hier wichtig, dass er so herb spricht? Und ich habe mir gedacht, wenn was nichts kostet, ist irgendwie auch nichts wert, oder? So, wenn es einfach so, dann ist doch nicht wirklich was wert. Wenn wir aber wissen, dass was richtig was kostet, vielleicht fängt es erst da an, dass wir das richtig schätzen. Weshalb haben diese ganzen Kirchen das große Problem, dass die Leute alle fortlaufen? das ist veraltet, das ist verstaubt, oder? Das ist so, gehen wir in so eine Kirche mit dieser alten Orgel, überhaupt keine gescheite moderne Musik und was weiß ich was. Da ist man doch nicht mehr richtig unterhalten, wenn man am Sonntag hingeht. Lauter alte Leute. Oder alles Mögliche höre ich da. Kirchensteuer, das kostet Geld. Pff, wenn ihr im Musical geht, da wird mehr Meerboot, oder? Für das Geld. Und es ist billiger. Was ist da falsch? Was ist da los? Das ist einfach zu billig, oder? Das ist einfach zu billig. Das sind die Kirche, du kannst hingehen oder kannst mal nicht hingehen. Das ist alles einfach zu billig. Und wenn es billig ist, wenn es so ist wie beim Liederkranz und ich habe mal keine Lust, ja, warum geht es jetzt da? Der Beitrag ist billig beim Liederkranz. Na, geh halt nicht nach zum Liederkranz. Einmal oder ein paar Mal oder gar nicht mehr. Geh dann nicht mehr nach. Und ich glaube, der Untergang von diesem Christsein und von allem, das liegt daran, dass viele denken, es wäre billig. Und das Problem ist auch, wenn ihr was anfangt, das billig ist und denkt, oh Mist, schon wieder Dienstag, ich muss zum Liederkranz, dann wird es eine Last. Dann ist es ja ein Aufwand, dann wird es eine richtige Last. Wenn es aber so ist, wenn ich begreifen könnte, dass etwas, was man überhaupt nicht kaufen kann, was man gar nicht verdient hat, dass ich so wo mit dabei sein darf, wenn ich das begreifen könnte, dann wäre es nicht schwierig, am Dienstag irgendwo hinzugehen. Weil ich ja vor Dankbarkeit darüber, dass ich das kriegen kann, mich überhaupt nicht bremsen kann, das zu machen. Und da liegt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, liegt da drin, in der Nachfolge. Wenn die Leute, die ich so süß einlade, wir könnten wahrscheinlich vielleicht den Saal füllen, wenn man das gut könnte, wenn man so richtig guter Marktschreier wäre, vielleicht sind wir nicht gut genug. Wenn man das richtig gut könnte, vielleicht wäre das hier alles voll lauter Leute, dann hätte man da wieder Musik, dann würde ein bisschen mehr Tamtam und so irgendwas machen. Vielleicht wäre der Saal voll. Aber wäre das dann richtig? Würden wir denen vielleicht den Gefallen tun? Wenn sie am Ende dann wieder wegfallen, würden wir denen Gefallen tun? Da steckt, also deshalb denke ich, wir müssen über diese Verse, müssen wir nachdenken. Da reden die mit Jesus und es hört sich nicht so ein, als ob Jesus sie jetzt einlädt, so ganz einfach einlädt. Also für mich hört es sich so an, als ob er sie auslädt. Eigentlich müsste, wenn einer reinkommt, müsste man ihn fragen, hast du überhaupt mal drüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn du hier mitmachst? Was das dich kosten wird? Wenn nicht, weißt du was? Ja, ich bring sowas nicht fertig. Jesus bringt das fertig. Also für mich schreckt der die Leute von der Nachfolge ab. Aber das muss doch einen Grund haben. Warum macht er denn das? Es muss einen wirklich wichtigen Grund haben, dass er das tut. Und ich glaube, der weiß ganz genau, wenn einer mit einem halben Herzen was anfängt, der wird nie glücklich damit. Der wird nie glücklich damit. Das ist so wie, ich weiß nicht, vor 10 Jahren, hat meiner Frau die Form eines Autos gefallen. Und das ist oft so, oder? Die Farbe oder die Form. Entschuldigung. Also ihr hat die Form gefallen. Die ist nie glücklich geworden. Das war keine klare Sache. Da sagt sie, der hat eine schöne Form, aber ich sehe nichts. Ich hocke da drin, ich sehe nichts. Wenn ich einparke, ich sehe nicht nach hinten, ich sehe nicht, wo die Schnauze aufhört, ich sehe nichts. Ich bin nie glücklich geworden damit. Man muss das überschlagen, man muss die Kosten überschlagen, man muss es durchdenken. Das kann es nicht sein, das sind nette Menschen, da gehe ich dahin, das sind nette Menschen. Das muss man echt überlegen. Also ich mache mein Leben lang Jugendarbeit über, was weiß ich, in Heidelberg, in Hamburg, in Karlsruhe, überall. Und überall habe ich gedacht, die Leute, die jetzt irgendwie so mitgezogen, weil der geht, gehe jetzt auch und dann laufe ich da halt ein bisschen mit, die haben sich so schwer getan. So schwer getan. Also das, was es braucht, ist einfach eine echte Entscheidung. Ohne echte Entscheidung, ohne dass du es wirklich ganz klar machst, tust dir echt schwer. Und echt entscheiden kannst du dich jeden Tag. Also das können wir jeden Tag, können wir uns echt entscheiden. Das ist nicht verloren. Jesus, der will einfach völlig klar machen, das ist ein wahnsinniger Preis, aber was du dafür kriegst, ist unvorstellbar. Aber überlegst dir gut. Also so flapsig könnte man sagen, der schenkt uns reinen Wein ein. Keine süßen Worte, kein Geraspel, der schenkt uns reinen Wein ein. Damit die Leute, die mit ihm gehen wollen, darüber nachdenken, was es kostet, worauf sie sich da einlassen. Und deshalb gucken wir es uns mal an. Also der Erste, der hier auf Jesus zukommt, ist ein Schriftgelehrter. Ein Schriftgelehrter, das ist ein Ausgebildeter, ein Ordinierter, ein jüdischer Theologe, der gehört zu der Richtung der Pharisäer. So ein Schriftgelehrter. Also ey, wenn so einer reinkommen würde, Herr Professor von der theologischen, was weiß ich, woher der, ja, so, also so ein großes Kaliber kommt hier zu Jesus und der sagt zu ihm noch unglaublich: Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Aber was für ein Angebot. Also ich würde da mich schon, also ja. Und jetzt bei Jesus, da war doch das Problem, Der wollte doch Menschen wirklich zur Umkehr aufrufen und es gab viele, die dann das einfach abgelehnt haben. Und da kommt einer freiwillig. Wir denken, wenn wir so Anzeige machen und mei, wie oft hat der Friedemann Plakate beklebt und ausgefahren und aufgehängt und das ist ein Mordsaufwand. Jetzt kommt einer freiwillig und sagt, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Und nicht nur irgendeiner, das ist schon richtig toller. Mit dem könnte man auch so ein bisschen was hermachen, oder? Gell? Ich weiß, ich war in Amerika, da war so eine Gemeinde, da gibt es so einen Country-Sänger, ich weiß nicht, das kennen wir hier vielleicht, so Pat Boone. Und der ist da in diese Gemeinde gegangen und das war natürlich eine Galionsfigur. Ich meine, da haben wir Vortragsreihe und der Pat Boone singt. Das war ein tolles Ding, oder? Stell dir vor, man hätte hier so, ein, keine Ahnung, jetzt will ich keinen Namen sagen, aber irgendein Toller, will mich nicht outen. So ein Toller, der hier kommen würde, also Schriftgelehrter. Also eigentlich, das ist ja ein super Beispiel, das ist ja eigentlich einer, der ja gegen Jesus wettert. Wenn sozusagen so einer, der eigentlich dagegen ist, wenn der dann dafür ist, da könnten doch alle anderen sagen, warum bist du dagegen? Guck mal, der hat es kapiert. Der ist doch, also eigentlich genial. Denke ich, wenn ich mir das so vorstelle, müsste Jesus erfreut in die Hände klatschen und sagen, herzlich willkommen, die Türen sind offen. Oder komm rein. Was sagt Jesus? Die Füchse haben Gruben, die Vögel und im Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn, also er, hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Das ist so immer, die Bibel ist einfach manchmal schmerzhaft klar, schmerzhaft geradeaus. Und Jesus ist freundlich, aber er ist auch bestimmt und er ist gnadenlos ehrlich. Auch in diesem Fall. Und vor allem sieht man hier, Jesus ist auch nicht auf den schnellen Erfolg aus. Also ich weiß es, ich habe in vielen, als Bibelschüler, da sind wir dann nach München gefahren, in die Fußgängerzone, da gab es abends Predigt. Und da wurde gezählt, wie viele haben sich bekehrt und das war schneller Erfolg. Da war man irgendwie dann stolz drauf, aber Jesus ist nicht auf schnellen Erfolg aus. Da könnte man sagen, Mensch, echt super, ein Schriftgelehrter kommt zu uns. Das wird unserer Sache doch sehr dienen, uns bekannter machen, ist vorteilhaft. Wir bekommen mehr Ansehen, vor allem bei der jüdischen Bevölkerung. Das ist doch echt toll. So könnte man denken. Und dann würde dieser Schriftgelehrte sozusagen verzweckt, für diesen Zweck missbraucht. So ein Quotenbringer. Jesus will keinen schnellen Erfolg. Also ich gestehe, ich würde mich immer freuen über einen schnellen Erfolg. Aber das zeigt, Jesus will keinen schnellen Erfolg. Und das steckt so eine Weisheit drin. Wenn ich denke, mit vielen Menschen, mit denen ich geredet hätte, wenn ich da knackiger gewesen wäre, ich hätte ihnen vielleicht einen Gefallen getan. Als dass ich die zu leicht, also in den Liederkranz von Jesus zu kommen, ist nicht so leicht. Das ist nicht einfach so, komm am nächsten Dienstag, sing halt mal mit. Das ist nicht so leicht, wenn man das jetzt sieht, wie Jesus das hier sieht. Und ich denke, vielleicht ist es gut, wenn wir wenige sind. Wenn die Entscheidung klar getroffen ist, das ist das, was Jesus will. Jesus will auch keinen Eindruck schinden mit so einem Quotenmenschen. Oder ja, der Mensch ist ihm so wichtig, dass er weiß, der muss eine klare Entscheidung treffen. Ja, auch dieser eine Mensch, Schriftgelehrter hin oder her, da sagt Jesus einfach, Mensch, weißt du eigentlich, was du tust, wenn du mit mir gehen willst, was das für Konsequenzen für dich und dein Leben hat. Also da denke ich, wir müssen so froh sein, dass wir in so einer friedlichen Zeit leben, wie wir jetzt leben. Das ist nicht überall so. Es gibt Christenverfolgung, das ist nicht überall so. Aber ich denke, das, was einfach einen Christen erwartet, das kann von außen kommen, das kann auch von innen kommen. Manchmal sind wir selber unser größter Feind, unsere Lauheit, die in uns wohnt. Ist manchmal schlimmer, als dass jetzt von außen uns einer blöd schwätzt. So fragt Jesus damit auch, überleg mal, weißt du, wer ich bin? Guck doch mal jetzt meinen Weg an, wo der mich hinführt. Zu mir kommt man nicht jetzt so aus ein bisschen Begeisterung, sondern zu mir kommt man, wenn man bereit ist, den Weg des Glaubens zu gehen. Dass man Glauben braucht, der hält, der trägt. Ich brauche jemanden, der meinem Ruf folgt, der mir hinterhergeht. Da denke ich, viele, die gehen irgendwelche Kirchen, aber die gehen ihren Weg, die gehen nicht hinterher. Und das Hinterhergehen ist nicht einfach. Das werdet ihr merken. Lest einfach die Bibel, da wird ihr oft den Kopf schütteln. Was für eine Klarheit von uns da verlangt wird. Man braucht Glauben, man braucht Vertrauen. Man braucht doch dieses Vertrauen, das ist ja so. Viel Schwachheit ist in der Christenheit, weil sie gar nicht glaubt, dass wenn man gerettet ist, dass man wirklich gerettet ist. Die zweifeln hinterher immer noch daran, ob sie gerettet sind, weil sie erkennen einfach, dass sie Sünder sind, dass sie Fehler machen und dann zweifeln sie daran. Aber das gibt doch keine Kraft, wenn ich die eigene Errettung, die mir geschenkt ist, nicht daran glaube. Genauso ist es ja so, wenn du den Weg gefunden hast, dann hast du ihn deshalb gefunden, weil du berufen bist. Das sagt ja die Bibel. Jetzt musst du aber auch daran glauben, dass du berufen bist. Das ist doch kein Zufall. Dass du heute Morgen hier sitzt, ist kein Zufall. Manchmal wird gebetet, schön, dass du dich hast rufen lassen. Oder, ja. Und so ist es auch. Wir denken vielleicht, naja, ich habe mich aus dem Bett gequält und jetzt sitze ich hier. Du würdest nicht hier sitzen, wenn du nicht berufen wärst. Aber du musst an diese Berufung auch glauben, festhalten. Warum, also der Frosch löst sich nicht, warum ist es so wichtig? Ist eben deshalb wichtig, weil dieses Christsein, das jetzt so aussieht, als wäre es der Spaziergang mit dem Liederkranz, kein Spaziergang ist. Das wird an gewissen Stellen unseres Lebens harte Entscheidungen erfordern. Wir können vor Gott ja nichts verstecken. Der sieht es ja. Spielt ja keine Rolle, wenn es der Rest nicht sieht. Gott sieht es ja trotzdem. Da werden Entscheidungen gefordert. Und deshalb will Jesus, dass jeder, der da bereit ist, die Kosten überschlägt, darüber nachdenkt. Und Jesus ist hier ja kein Bauernfänger. Das ist ja heute so. Also manchmal denke ich, trotz Brille, dieses Kleingedruckte, das ist ja irgendwie frech. Ich versuche mal rauszufinden, ist da Zucker drin oder nicht, zum Beispiel, wenn ich irgendwas. Das ist dermaßen klein gedruckt, da muss ich sogar eine Lupe holen, vielleicht habe ich doch schlechte Augen. Also viele Menschen, die versuchen natürlich, da gibt es das Kleingedruckte, dass man es gar nicht lesen kann. Aber Jesus will einfach klar und wahrhaftig sagen, was Sache ist, wenn es darum geht, hinter ihm herzugehen. Und da sagt er, Mensch, jetzt guck mal an, wie es mir geht. Das Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Das ist wie so eine Überschrift über sein ganzes Leben. Wenn man sich das Leben Jesu anguckt, das ist ja so, ach Friedemann, dein Wasser, ich muss ja. Ich habe es ja, glaube ich, euch schon mal gesagt, als ich dann zum Glauben gekommen bin, dann habe ich gedacht, jetzt fängt Schlaraffia an oder Schlaraffenland fängt jetzt an. Ich war bereit, mich zu entscheiden, ich habe mich entschieden und jetzt muss ja alles super duper laufen. Und die Jahrzehnte meines Christseins haben mir gezeigt, dass es dagegen, das Gegenteil. Die Versuchungen, die werden immer größer. Das ist unglaublich. Immer wenn man was machen will oder machen soll, denkt doch bloß an die Freizeit. Da kommt jetzt, ich garantiere euch, was da verprügelt in euren Weg komme, dass man zu der Freizeit sich mal zeigt, aber nicht richtig dazu kann. Wenn ich anfange, eine Predigt vorzubereiten, da fällt mir völlig dringende Dinge, die ich offensichtlich vergessen habe, ein, die ich jetzt noch machen müsste, bevor ich jetzt mich an die Predigt setze. Jedes Mal was Tolles, Neues. Oder also was immer auch kommen mag, es ist einfach so, bei Jesus war das genauso. Das war nicht so, der wurde geboren, ich bin der Sohn Gottes und jetzt kommen die Engel, die tragen mich durch die Welt und überall mit dem Flammenschwert, wenn ich denen zeige, was Sache ist. Das Gegenteil war der Fall. Wie ist er gekommen? Kein Platz in der Herberge. Schon die Geburt war versaut, das war doch nichts, oder? Nicht einmal in einer Herberge. Jetzt haben die da in irgendeinen Stall müssen. Und als er erwachsen war und auftritt, seine eigene Familie, Brüder, Verwandte, was haben die gesagt? Der ist nicht mehr ganz dicht, er ist von Sinnen, haben die gesagt. Da hat er gesagt, so ist es halt, der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Also das war jetzt nicht so, ich gesagt, oh, von Gott begabt oder gar sein Sohn, er ist von Sinnen, haben sie gesagt. Und als er dann in seine Heimatstadt Nazareth kommt und denen die frohe Botschaft verkündigen will, da haben die Nachbarn, die eigentlich die ganze Familie gekannt haben, die haben sich zusammengerottet, die wollten ihn steinigen. Das war also damals in Schande, wenn einer, dann wurde der gesteinigt. Also das eigene Volk, aus dem er stammt, lehnt ihn ab, bringt Widerstand. Also Johannes, der Evangelist, hat es so zusammengefasst. Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jetzt ist das ja vielleicht für uns ein bisschen anders, aber es ist auf jeden Fall klar, dass Nachfolge Konsequenzen hat. Es kostet halt was. Es kostet nicht nur was, es kostet alles. Und das Geheimnis aber, wenn du bereit bist, alles zu geben, wird es wieder leicht. Es ist ja nur schwer, wenn du es nicht hergeben willst. Meine Zeit, mein Geld, meine Familie, mein, na, ist schwierig. Wenn du alles hergibst, ist es ganz leicht, dann hast du sowieso nichts. Dann ist es einfach. Also jedenfalls, was war das Ende von Jesus? Wir wissen, wie das Ende war. Kreuzige den, das eigene Volk. Deshalb sagt er, denk mal drüber nach, guck mal, was es mich gekostet hat. Jetzt vielleicht dich kreuzigen sie nicht, aber es kostet halt was. So, und so sagt Jesus, das ist mein Weg, kommst du jetzt immer noch mit? Musst du überlegen. Ja, das sind harte, schroffe Worte. Jetzt werden wir nicht mehr verfolgt. Ja, es gibt heute ja immer noch Länder, wo Christen verfolgt und getötet werden. Ja, wo es Gegenwind gibt. Aber Gegenwind gibt es auch heute. Gegenwind gibt es auch in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, bei den Arbeitskollegen. Ist doch heutzutage so, oder? Wenn du einem sagst, dass du in eine christliche Gemeinde gehst, da wird der Kopf schräg halten und da gucke sie dich so an und überlege, aus welchem Jahrhundert du kommst. Oder ist doch nicht so, dass ich sage, ey, klasse, ey, super, was? Du gehst, oder? Hast du es jemals gehört? Also ich habe es nicht gehört. Wie ist es bei der Arbeit? Ist mir selber so gegangen. Was sage ich dir dann, du Moralapostel? Sowas hörst du dann, wenn du nicht mitmachst, was die anderen machen, gell? Wenn du dann nicht dabei bist. Oder wie es im Freundeskreis, wenn schlüpfrige Witze erzählt werden, du dich rumdrehst und sagst, hey, komm, das hältst du aus, oder? Weichei. Oder? Kannst du mal so einen Witz anhören. Oder was für ein Spott, wenn du sagst, dass du bei deiner Steuererklärung ehrlich bist. Wozu gibt es denn die Schlupflöcher, oder? Das ist mir doch nicht dumm. Hast du was zu verschenken? Wer mit Jesus geht, sind eben viele, viele Dinge, wo man unter Druck kommt. Das sind ja keine Kleinigkeiten, weil Jesus Weg ist ja leider kerzegrad. Da gibt es auf Jesus Weg gibt's ja auch keine Notlüge. Notlüge sind doch so sinnvoll. Da tun wir dem anderen nicht so weh. Da gibt es ein Ja oder ein Nein. Da gibt es die Wahrheit. Und neben der Wahrheit gibt es halt nichts. Das andere ist eine Lüge. Sein Weg ist kerzegrad. Und wer mit Jesus geht, der muss sich da einfach klar entscheiden. Und das sollte er sich überlegen. Und das ist, was es um Jesus hier geht. Jeder muss wissen, soll überlegen, worauf er sich einlässt. Und ganz ehrlich, das hört nicht auf, ganz ehrlich, ist Jesus sogar lieber, wenn du nicht mitgehst, wenn du es nicht ernst meinst. Lies mal das in den Gemeinden in der Offenbarung, Laodicea, wo er sagt, ich spuck dich aus, du lauwarmes Laodicea. Mir wär's lieber, du wärst heiß oder kalt, aber doch nicht sowas. Schon herb. Das heißt ja nicht, dass er von uns Vollkommenheit verlangt, aber er verlangt von uns schon, dass wir uns Mühe geben mit der Gradlinigkeit, dass man das überschlägt. Und ich finde, das war jetzt diese erste Begegnung mit diesem Schriftgelehrten, die zweite finde ich jetzt noch herber. Also da kommt einer, der hat diese Einladung Jesu gehört, folge mir nach, der antwortet, ja gerne, ja, ich will nachfolgen. Jetzt, aber nur, es ist gerade vor 2 Tagen mein Vater gestorben, lass mich zuvor noch hingehen und meinen Vater begraben. Was antwortet Jesus? Also das finde ich schon hart. Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Also, das ist jetzt kein Lehrstück für uns, wie wir Menschen begleiten sollen, die in Trauer sind. Also, hier geht es um Nachfolge. Hier geht es nicht um Seelsorge. Das ist ganz wichtig. Wir müssen überlegen, worum geht es hier? Also nicht, dass wir jetzt dann bei der nächsten Beerdigung sagen, mach, dass du heimkommst. Und es geht auch nicht darum, dass man jetzt hier das 5. Gebot, Ehre Vater und Mutter, dass man das aushebelt und sagt, ja, wenn Jesus sowas sagt, dann musst du jetzt auch deinen Vater nicht mehr ehren oder die Mutter. Sondern es ist wichtig, worum es ihm hier geht, nämlich es ist genau das Gleiche. Es ist diese Kosten überschlagen. Also zum Beispiel, wenn junge Leute heiraten, dann gibt es ganz oft gibt es solche Vorbereitungsgespräche. Ich habe das auch selber schon gemacht, wo man über die Ehe redet. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt dann irgend hinterher eine Prüfung ablegt oder ein Examen macht, sondern dass man da mal drüber redet, was es bedeutet, wenn man diesen Bund eingeht. Und da gibt es ein wichtiges Bibelwort im Alten Testament, 1. Mose 2,24. Das kommt dann auch im Neuen Testament, in Matthäus 19. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und beide werden ein Fleisch sein. Was daran wichtig ist, ist, dass wenn Leute diesen Bund der Ehe eingehen, dass sie auf jeden Fall dann die Beziehung zu ihren beiden Eltern geklärt haben. Wenn da nicht wirklich klar ist, dass die Eltern verlassen werden, damit der Mann oder die Frau die Nummer eins ist, wo die Eltern sozusagen gleichberechtigt sind und Mitschwätzer oder sogar Vorfahrt haben, kennt ihr doch alles, hat man alles gehört. Also bei meiner Mutter hat der Kuchen ist ja nie zusammengefallen oder wenn die Rindsroulade gemacht hat oder ich weiß nicht was. Oder ja, bei der Erziehung, das sollst aber, da musst aber. bei solchen Dingen sind die Probleme vorprogrammiert. Und nun sagt Jesus in Lukas 14, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Also hier geht es jetzt nicht um die Ehe, sondern um den Bund mit Jesus. Und da sagt er, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, in dieser Nachfolge Jesus muss einfach glasklar sein, wer die Nummer eins ist. Das fällt schwer in einer Familie. Das fällt gewiss schwer. Aber hier sieht man, da will Jesus einfach einen anderen Aspekt deutlich machen. Wenn jemand wirklich mit mir leben will, mir nachfolgen, eine Beziehung mit mir pflegen will, dem muss klar sein, dass ich die oberste Priorität habe. Sonst sind die Probleme vorprogrammiert, auch in der Beziehung. Das heißt, im Zweifelsfall oder wenn es nötig ist, hat Jesus immer Vorfahrt. Vorfahrt vor Eltern, vor Geschwistern, vor Ehepartnern, vor Kindern, vor Freunden, wenn es nötig ist. Also jeder von uns hat ja Beziehungen und Verpflichtungen, familiär, beruflich, wie auch immer. Und es ist ja auch nötig, um unser Leben zu organisieren. Aber, sagt Jesus, wenn es drauf ankommt, im Zweifelsfall, wenn es wirklich ernst wird, wenn es um alles oder nichts geht, wer hat dann die Vorfahrt? Was wird dann vorgeschoben? So dass ich nicht die Nummer eins bin. Und darum sagt Jesus so drastisch hier, folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Man könnte sagen, also Jesus räumt dem Tod hier nicht das Recht ein, dass alles sich dem Tod beugen muss. Genauso wie Jesus auch nicht das Recht einräumt, dass das Geld, dass dem Geld sich alles beugen muss. Oder die familiären Beziehungen. Es ist echt herb. Aber es ist ein wichtiges Beispiel, um es klar zu machen, was das bedeutet und was er hier verlangt. Jesus räumt nichts das Recht ein, dass es sich gegen die Beziehung zu ihm beugen muss. Und deshalb ist Jesus hier klar und drastisch. Jesus sagt damit auch, dieses Leben mit mir, dieses Christsein, das kann nur funktionieren, wenn ich Vorfahrt vor allem anderen habe. Sonst funktioniert es auch nicht. Sonst wirst du in Probleme laufen. Und hier gilt ja jetzt auch wieder, wenn mir das gelingt, die Vorfahrt dem zu geben, dann wird es leicht sein, mit dieser Vorfahrt zu fahren. Wenn ich die ihm aber gar nicht richtig geben will, dann wird es schwierig werden, weil dann muss ich abwägen, dann muss ich Kompromisse finden. Und so sagt Jesus diesem Mann, folge mir nach. Der Punkt ist ja der, also was ist das Gegenteil von Liebe? Gleichgültigkeit. Die Tatsache, dass Jesus so ernst mit uns redet, zeigt, wie sehr er uns liebt. Der raspelt kein Süßholz, um uns an der Stange zu halten. Sondern er weiß, wie wichtig es ist, dass wir es ernst nehmen und deshalb spricht er auch so klar mit uns. Wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir auch gut, was diese Gesprächspartner hier machen. Es gibt ja immer Gründe zu sagen, ja Herr, aber jetzt noch nicht oder heute noch nicht oder gerade jetzt oder dies oder jenes. Und Jesus macht einfach klar. Wenn du spürst, wenn ich dich anspreche, wenn ich dich rufe, wenn ich dich bei deinem Namen rufe, wenn ich dich herausrufe, wenn ich mit dir was vorhabe, dann hat das Vorfahrt. Dann hat es Vorrang vor allem anderen. Ja, kann er das fordern? Ja, und wenn er das fordert, wollen wir diese Anforderung an uns heranlassen? Können wir das ernst nehmen? Können wir das annehmen? Jesus kann das fordern, weil es einfach um alles geht. Es geht um unser Leben. Jesus kann das fordern, weil es ihm darum geht, dass unser Leben im Auge Gottes, der uns liebt, gelingt. Und er kann es deshalb fordern, weil er weiß, dass dieses Leben nur dann gelingt, wenn wir bei ihm festgemacht sind. Und nur bei ihm festgemacht sind. Du kannst nicht 5 Herren dienen. Du kannst nicht mal 2 Herren dienen. Was versuchen wir? Wir jonglieren in unserem Leben mehrere Herren gleichzeitig. Manchmal wechseln die ein bisschen sogar. Das sagt die Bibel, du tust dir unnötig schwer. Das geht, das wird nicht funktionieren. Du musst festgemacht sein. Und da, wenn du da fest bist, einen festen Stand hast, dann kannst du deine Kreise ziehen. Dann entsteht wieder Freiheit, die Luft. Stellt man uns jetzt nur einfach mal einen Zirkel vor. Den Zirkel, was machen wir mit dem? Mit der Spitze rammt man den ein. Und dann, wenn die Spitze feststeht, dann kann man seine Kreise ziehen. Aber der Zirkel muss in der Mitte fest eingerammt, verwurzelt sein. Dann ist er konzentriert. Und Jesus sagt ja letztlich, macht eure Mitte klar. Stech dein Leben bei mir ein. Mach dein Leben fest bei mir. Darum geht es. Weil wenn du dein Leben nicht bei mir festmachst, dann kommst du ins Trudeln. So wie viele Menschen ins Trudeln kommen. Die Hochs und die Tiefs, die Links und die Rechts und die Wegs und die Hins, kommst du ins Trudeln. Und wenn so ein Zirkel in der Mitte nicht fest ist, sondern einfach nur so auf dem Papier rumzieht, dann kann man gar nicht arbeiten. Dann verrutscht es. Ist mir selber schon so gegangen, habe ich gedacht, habe ein Loch im Papier, so ein bisschen leicht nur hinhebe. Aber wenn du es nur leicht hinhebst, dann kriegst du nie einen sauberen Kreis. Da gibt es ein Ei oder was weiß ich, dann verzitterst. Alles ist verdreht. Es kommt nicht das dabei raus, was dabei rauskommen soll. Und deshalb sagt Jesus, mach dich bei mir fest. Steck dein Leben bei mir in meine Liebe hinein, sodass es dein Lebensanker wird. Und wenn die Mitte klar ist, dann da drumherum kriegst du Freiheit, dein Leben zu gestalten, deine Kreise zu ziehen. Und dann bist du auch frei, dafür wird es dir leichter fallen, mit deinen Verpflichtungen, mit deinen Kontakten, mit all diesen Dingen ja, zurechtzukommen, richtig zurechtzukommen, weil du bei mir verwurzelt und gegründet bist. Da kannst du Beziehungen gestalten. Und da kannst du Ja und Nein sagen, weil du dich an meiner Klarheit orientierst. Und darum geht's. Und darum geht's Jesus. Es geht darum, dass wir Jesus entschlossen und ganz folgen. Mit allem, ja, dass wir im Vertrauen und Glauben, dass wir unser Leben in dieser Mitte in Jesus festmachen, damit er uns halten kann. Ja, da sind wir gehalten und da werden die Ausschläge uns nicht mehr aus der Mitte bringen. Jesus will unsere Nachfolge entschlossen und ganz. Und das ist das, worum es ihm geht. Jeden Tag lädt er ein und ruft, willst du mit mir gehen? Aber sei so lieb. Überlege, ob du es wirklich mit ganzem Herzen gehen willst. Denn das wird dir helfen auf diesem Weg, weil dadurch Klarheit entsteht, weil dein Ja und dein Nein viel einfacher dir fallen. Dann ist Nachfolge getragen, gegründet. Und darum geht es und um nichts anderes, ja, um nichts mehr und auch um nichts weniger. Mit Jesus gehen, mit ganzem Herzen. Amen. Und ich bete. Vater, wir danken dir für dein klares Wort, weil es da auch kein Wackeln gibt. Ja, auch wenn es manchmal herb und hart klingt, wir danken dir dafür, dass du deinen Willen uns so klar äußerst. Und wir danken dir auch dafür, dass es ja auch heute noch Gnade gibt und Zeit gibt, diese Entscheidung für dich ja voll zu treffen, in Klarheit zu treffen. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Bereitschaft zur Vergebung. Ja, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir die Dinge, die uns bremsen, dass wir die wegschieben, dass wir bereit sind, diesen Weg fest und sicher auf deiner Linie, auf deinem Wort zu gehen. Bitte segne uns heute Morgen. Wir beten durch Jesus. Amen.